Deutschlandfunk Interview.
Es dürfte also laut werden in Rabat, in Marrakesch oder in Casablanca, aber auch in Brüssel, Paris oder Mailand, überall dort, wo viele Menschen mit marokkanischen Wurzeln leben. Auch in Düsseldorf, und dort begrüße ich jetzt Sami Shashira, Mitglied im Düsseldorfer Stadtrat für die Grünen, als Jugendlicher aus Marokko eingewandert und heute Sozialpädagoge, unter anderem als Dozent an der Uni Osnabrück. Guten Morgen, Herr Shashira.
Einen schönen guten Morgen.
Wie groß ist Ihre Vorfreude auf das Spiel heute Abend gegen die Franzosen?
Ich glaube, die ist genauso groß wie bei allen marokkanischstämmigen Menschen und afrikanischstämmigen Menschen in unserem Land. Sie ist tatsächlich riesig, denn wir erleben gerade Fußballgeschichte. Tatsächlich hat es noch nie eine afrikanische, arabische Mannschaft ins Halbfinale geschafft. Und das ist jetzt schon so weit. Also es steht jetzt schon sozusagen als Sieger fest. Und wenn die da jetzt noch das Spiel heute Abend gewinnen, dann ist, glaube ich, dann die Freude hat dann keinen Halt mehr.
Geht es heute nur um Fußball oder auch um ein wenig mehr, wenn es jetzt gegen diese großen europäischen Länder geht, Portugal, Spanien und dann eben Frankreich heute?
Ja, in der Tat geht es um viel mehr, im Wesentlichen um zwei wichtige Punkte. Zum einen muss man konstatieren, Marokko hat bis jetzt tatsächlich fast ausschließlich gegen die ehemaligen Kolonialmächte gespielt, also gegen Portugal, gegen Spanien, heute Abend gegen Frankreich. Das sind sozusagen die Unterdrücker, die Länder, die das Land und die Menschen jahrelang unterdrückt haben. Das ist noch bis heute fest verwurzelt im kollektiven Gedächtnis der vielen Marokkaner. Also diese schreckliche Kolonialzeit. Und hier hat man sozusagen die Vorfreude, sich wieder Respekt zu verschaffen, auf Augenhöhe sich mit den anderen, mit den ehemaligen Kolonialherren zu begegnen und vielleicht auch noch zu gewinnen. Insofern hat das tatsächlich schon so eine kleine politische Brisanz sozusagen. Aber es geht um viel mehr. Es geht zum anderen aber auch darum, dass wir tatsächlich mit einer marokkanischen Mannschaft zu tun haben, die in einem Geist miteinander spielen, ein Geist der Freundschaft, des Respektes, des Miteinander, des Zusammenhalts und so weiter. Und das auch noch mit einem marokkanischen Trainer, also aus Marokko. Das ist ja traditionell so, dass Marokko eigentlich immer fast ausschließlich ausländische Trainer hat. Das ist jetzt auch anders, also auch mit einem marokkanischstämmigen Trainer. Und da geht es um ganzer Geist sozusagen durch die ganze Mannschaft. Und viele führen den Erfolg der Mannschaft bisher auf diesen Geist, der da herrscht. Und das ist, glaube ich, auch etwas Neues, was die marokkanischen Menschen so erleben, diese ganze Zusammenhalt, Solidarität untereinander und merken selbst, dass das zum Erfolg führen kann.
Respekt und Freundschaft, das haben Sie erwähnt. Es ist ein bisschen auch eine Aufarbeitung, eine Auseinandersetzung mit den ehemaligen Kolonialmächten. Erklärt dieser Hintergrund auch die Ausschreitungen in einigen europäischen Städten nach den Siegen der marokkanischen Mannschaft? Eigentlich ist es ja ein Anlass zu feiern und nicht zu randalieren.
Absolut. Ich würde tatsächlich keine Parallele ziehen wollen. Die schrecklichen Ereignisse, also in Belgien, die brennenden Autos, auch in Paris und so weiter, die haben tatsächlich ganz andere Hintergründe, nämlich ganz handfeste soziale Gründe. Wir müssen tatsächlich sehen, dass ganze Generationen von maghrebinischstämmigen Jugendlichen in Frankreich, in den Banlieues und so weiter tatsächlich perspektivlos sind. Sie leiden seit vielen Jahrzehnten unter einer horrenden Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit. Es gibt Gewalt in der Gesellschaft, auch viele Auseinandersetzungen mit den Sicherheitsbehörden. Also da gibt es ganz, ganz feste, sagen, handfeste soziale Problemstellungen, die seit Jahrzehnten sozusagen vor sich herkochen und für die der Staat bis jetzt tatsächlich noch keine, bedauerlicherweise keine Lösung gefunden hat. Und natürlich ist dann so ein Spiel und sagen in der Freude auch dann zugleichzeitig auch ein Ventil für ganz viele Menschen, sich da Luft zu verschaffen, bedauerlicherweise auf diese Art und Weise. Aber da kippt tatsächlich dann die Stimmung relativ schnell von Freude dann zur Aggressivität. Aber das würde ich tatsächlich in den Lebensrealitäten der Menschen dort eher verorten und wenig in der Historie.
Mit einer halben Million Menschen, das habe ich in der Vorbereitung auf dieses Interview gelernt, stellen die Marokkaner in Belgien die größte nationale Gruppe von Zuwanderung. Fast 90% dieser ehemaligen Marokkaner haben aber einen belgischen Pass. Warum ist dennoch die Identifikation mit dem Herkunftsland der Eltern oder Großeltern, also die zweite und dritte Generation, offenbar stärker? Man fühlt sich stärker als Marokkaner und weniger als Belgier.
Ja, das hat ja tatsächlich, das kann man auch europaweit beobachten, das hat tatsächlich was mit der gesellschaftlichen Markierung und Verortung, die wir den Menschen zuweisen. Auch wir in Deutschland machen das gerne, solche Markierungen. Wir lassen ja relativ wenig deutsche Identitäten zu, sondern wir markieren immer Menschen mit Migrationshintergrund, mit Zuwanderungsgeschichte, mit Aussiedler und so weiter und so fort. Also wir haben ein ganzes Instrumentenkoffer an Zuschreibungen und an Fremdmarkierungen und dadurch erschweren wir sozusagen, dass die Menschen zu gemeinsamen Identitäten kommen, zu gemeinsamen belgischen, deutschen, französischen Identitäten kommen. Und das sind sozusagen die Lebensrealitäten. Und wenn Sie mich so fragen, es gibt ja ganz viele, also die Menschen leben ja schon in der dritten und vierten Generation in Deutschland und werden ja tatsächlich immer noch als Migranten wahrgenommen, werden auch so angesprochen, werden auch so behandelt. Und irgendwann mal tritt das ein, was man in der Soziologie als die selbsterfüllende Prophezeiung nennt. Das heißt, immer, wenn man den Menschen immer zu den Marokkanern machen möchte, obwohl sie sich eigentlich sich selbst ganz anders begreifen, dann werden sie irgendwann mal diese Zuschreibung annehmen und demzufolge behandeln. Also diese Form der, sag mal, dieser Schattenseite der Integrationsarbeit, die wir auch in Deutschland haben, die ist tatsächlich sehr bedauerlich. Und wir können ja sehen, also Gott sei Dank ist das bei uns in Deutschland jetzt ein bisschen anders, aber wir können ja sehen, wie das, wenn das ganz schlecht gemacht wird, wie das zu handfesten Problemen führen kann, wie es zum Beispiel der Fall in Belgien oder Frankreich.
Wer trägt denn die Verantwortung für diese verfehlte Integration? Die Mehrheitsgesellschaft, die die Zuwanderer immer ausgrenzt, immer noch ausgrenzt, wie Sie sagen, oder die Familien der Zuwanderer, eben vielleicht aus Marokko in Ihrem Fall, die sich bewusst nicht in diese Mehrheitsgesellschaft integrieren wollen, sondern sich als Marokkaner verstehen?
Ja gut, wir müssen schon sehen, also die Generation, von der Sie gerade sprechen, das ist ja die sogenannte erste Generation oder die Generation der in Anführungszeichen Gastarbeitergeneration, die ist ja schon längst, wir leben ja schon in der dritten, teilweise schon in der vierten Generation. Das heißt, die Eltern der 16-, 13-, 12-Jährigen von heute sind ja teilweise in Deutschland geboren, aufgewachsen und so weiter. Und trotzdem haben wir diese Form der Zuschreibung. Und das mache ich persönlich tatsächlich, und das erlebe ich auch in meinem Alltag, fest daran, wie die Gesellschaft mit Migranten umgehen. Welche Zugangsbarrieren baut sie ab? Welche Möglichkeiten öffnet sie? Wie geht sie mit dem Thema Vielfalt um? Wie geht sie mit dem Thema Powersharing aus um? Wie geht sie mit dem Thema Teilhabe, Partizipation, Mitentscheiden, Mitgestalten und so weiter? Das sind die handfesten Dinge, die die Menschen, die Jugendlichen hier erleben in ihrer Sozialisation. Und wenn das nicht so gut läuft, dann werden sie natürlich irgendwann mal das Gefühl haben, dass sie nicht dazugehören. Und wenn sie das auch noch manifestiert wird mit bestimmten Vokabular oder mit bestimmten Zugangsbarrieren in der Gesellschaft, dann haben wir tatsächlich ein Problem, möchte ich sagen, weil dann haben wir Menschen, die zwar deutsch sind, die hier geboren, aufgewachsen sind, die sich auch selbst als deutsch begreifen, aber lernen müssen, doch anders zu sein, also nämlich marokkanischstämmig oder türkischstämmig oder ähnliches zu sein. Und das ist keine gute Entwicklung in einer guten Integrationsarbeit.
Sie haben die Unterschiede zwischen Deutschland, Frankreich, Belgien bei der Integration von Marokkanern angesprochen. Als Haupthindernis generell für eine gelungene Integration gelten ja meist unter anderem auch die Sprachprobleme. Nun sprechen alle Marokkaner oder fast alle Marokkaner, muss man ja sagen, von Hause aus Französisch. Warum kommen sie dennoch so schlecht zurecht in Frankreich oder in Belgien?
Ja, muss man ein bisschen unterscheiden. Also zum Beispiel in Deutschland, wo das nicht der Fall ist, also dass die Menschen französischsprachig sind, haben wir andere Situationen. In Frankreich, in Belgien ist das tatsächlich so, dass sie zwar die Sprache beherrschen, auch ihre Eltern sprechen die Sprache, teilweise schon im Herkunftsland sprechen die Sprache, aber da greifen andere Problemstellungen. Wissen Sie, wenn Sie 16, 17 Jahre alterjähriger, magrebinischstämmiger Mensch in einem Banlieue in Paris aufwachsen, dann lernen sie relativ schnell, dass sie relativ wenig Chancen haben. Sie bekommen keine Jobs, sie bekommen keine Wohnung, sie bekommen keine Ausbildung. Sie werden vielleicht von der Polizei mehr beäugt. Racial Profiling ist da an der Tagesordnung und so weiter. Das heißt, sie haben es mit ganz normalen, handfesten Problemstellungen in ihrem Alltag, die sie jahrelang erleben. Und das geht natürlich an den Jugendlichen nicht spurlos vorbei, sondern das macht was mit ihnen. Das tangiert sie in ihrer Identitätsstruktur, das tangiert sie in ihrem Zugehörigkeitsgefühl. Und sagen, sie fühlen sich auch so als sozusagen die Verlierer der Gesellschaft. Gesellschaft. Und wenn dann so ein Spiel kommt, dann entlädt sich tatsächlich die ganze Wut, die sich da über die Jahrzehnte sozusagen sich aufbaut, bedauerlicherweise dann auf diese Art und Weise.
Stichwort Wut, auch in Düsseldorf, in Oberbilk gibt es eine große marokkanische Gemeinde. Wird es da heute Abend friedlich bleiben, in jedem Fall, egal wie das Spiel ausgeht?
Ja, in der Tat ist das so. Ich habe mir gestern noch vergewissert, also alle Sicherheitsorgane unserer Stadt sagen, dass die Feierlichkeiten bisher ziemlich friedlich verlaufen sind, dass die Menschen sehr gut und sehr gerne und sehr friedlich gefeiert haben. Natürlich gibt es Einzelfälle hier und da, Leute, die irgendwelche Böller rum um die Gegend werfen. Das ist leider beim Fußball bleibt nicht so ganz aus. Aber ich gehe fest davon aus, dass auch die Feierlichkeiten heute, also es werden heute auch viel mehr Leute dabei sein, verständlicherweise, weil es auch um die Halbfinale geht. Aber ich gehe fest davon aus, dass es friedlich sein wird, dass die Leute gerne auch miteinander und gemischt feiern werden und vielleicht mit einem Sieg am Ende. Mal sehen.
Warten wir es ab. Der Düsseldorfer Stadtrat und Sozialpädagoge Sammy Schaschiere heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk. Vielen Dank für Ihre Zeit und auf Wiederhören.
Sehr gerne. Alles Gute.
Ihnen auch.